Herzlich willkommen beim Podcast Verschwörungsfragen, der Podcast des Beauftragten gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben der Landesregierung Baden-Württemberg.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Verschwörungsfragen. Es ist ein heißer Sommer und da habe ich mir gedacht, ein Deep Dive, den können wir uns mal gönnen. Also ein tiefes Eintauchen in die Geschichte. Es geht mir um die Frage, wie in der Weimarer Republik ein Badebild gegen Friedrich Ebert, den ersten Reichspräsidenten, verwendet wurde, aber damit auch um die Frage, welche Bedeutung haben eigentlich Medien? Was bedeutet eigentlich Republik? Und was ist der Unterschied zwischen einem König, einem Kaiser und einem Parlamentspräsidenten? All diese Fragen, in die möchte ich heute mit Ihnen eintauchen. Also lehnen Sie sich zurück, nehmen Sie sich was Kaltes zum Trinken. Sie können auch die Augen schließen. Und dann lassen Sie uns durch die Jahrtausende ziehen, bis wir über die Weimarer Republik in der Gegenwart ankommen. Das Badefoto von Reichspräsident Ebert. Die Publikative als Schwachstelle jeder Republik. In diesen Tagen führt der Odyssey-Kinofilm von Christopher Nolan in allen noch freien Gesellschaften der Welt zu vollen Kinosälen. Aber Millionen Menschen spüren, dass ihnen die großen Mythen der griechischen Antike aus der untergehenden Bronzezeit auch heute viel zu sagen haben. Und insbesondere in den Dialogen zwischen Penelope, gespielt von Anne Hathaway, und dem gebrochenen Krieger Odysseus, gespielt von Matt Damon, wird auch immer wieder die Rolle der Medien thematisiert. Was bleibt von einer Kultur und Zivilisation, ja gar von den Gottheiten, wenn Schriften noch kaum verbreitet sind? Wie lange werden die Lieder gesungen und werden sie schließlich verschriftet werden? Das Judentum war die erste Religion der Alphabetisierung und führte das auf den Noahsohn Shem, Sem, als ersten Begründer einer Alphabetschule zurück. Jede rabbinische Tora-Schriftrolle in jeder Synagoge der Erde besteht aus 304.805 von handgeschriebenen Alphabetbuchstaben. Das hebräische Alphabet funktioniert ebenso wie alle anderen Alphabete als Lautschrift, hat aber bis heute sogar noch ursprüngliche Wortbedeutungen gespeichert. Aleph heißt Stier und Bet heißt Haus. In der griechischen Variante Alpha Beta und dann im lateinischen ABC haben wir schon keine Symbolbedeutungen mehr. Deswegen war es mir wichtig und eine Ehre, die Nazi-Übergriffe auf die deutsche Buchstabiertafel mit einer DIN-Reformkommission zu überwinden und Ihnen darüber in Verschwörungsfragen Folge 43 auch zu berichten. Die jüdischen Gelehrten der Antike schrieben das griechische Alphabet Sems Bruder Japhet zu. Dessen Sohn Gomer galt als Urvater der Germanen, und das lateinische und vor allem das deutsche Alphabet wurde wiederum mit dessen Sohn Aschkenas verbunden. So wurde das deutschsprachige Judentum als aschkenasisches Judentum bekannt, aber auch zum Beispiel das sächsisch-anhaltinische Fürstenhaus der Askanier auf die biblischen Personen zurückgeführt. Aus jüdisch-rabbinischer Sicht bestand und besteht auch kein Problem damit, die Alphabete und Gelehrsamkeit anderer Völker und Religionen anzuerkennen, denn alle Menschen gelten als Nachfahren Noahs, und der Gottesbund des Regenbogens leuchtet für die ganze Menschheit. Entsprechend wurde eine griechische Übersetzung der hebräischen Bibel, die Septuaginta, nicht nur zugelassen, sondern sogar als göttliches Wunder gedeutet. In seinem großartigen Buch The Great Partnership schrieb der Oberrabbiner von Großbritannien, Lord Rabbi Jonathan Sacks, seligen Angedenkens, zu den Gebrüdern Shem und Japhet, ich übersetze ins Deutsche, tatsächlich begrüße ich beide Seiten der Dualität, die ich erwähne, Religion und Wissenschaft, Philosophie und Prophetie, Athen und Jerusalem, linke und rechte Hirnhälfte. Auch dies gehört zur abrahamitischen Spiritualität. Leute haben oft angemerkt, dass es doch seltsam sei, dass es am Anfang der Genesis nicht einen, sondern zwei Schöpfungsberichte gibt, Seite an Seite. Einer aus der Sicht des Kosmos, den anderen aus einer menschlichen Perspektive. Zitat Ende. Umgekehrt galt dieser Respekt gegenüber dem Judentum leider nicht immer. Und bis heute wenden sich Bildungsneid und Verschwörungsglauben des Antisemitismus gegen das Judentum und die Republik Israel. So unterwarfen sowohl die griechischen Seleukiden und dann auch die römische Republik das damalige Israel mit Gewalt und richteten ihre Brutalität auch gegen den Tempel von Jerusalem. Doch die alphabetisierten Bibeln und später auch der Koran funktionierten als portatives Vaterland, wie es Heinrich Heine genannt hat. Die alphabetisierten Religionen wurden zu Weltreligionen, die heute auf allen Kontinenten gelebt werden. Und schließlich gelang im 19. Jahrhundert sowohl dem Hellenismus die Wiedergründung von Griechenland, wie auch im 20. Jahrhundert dem Zionismus die Wiedergründung von Israel. Doch eines ist bemerkenswert und wird noch viel zu selten bedacht. Sowohl Griechenland wie auch Israel haben sich ebenso wie die Schweiz, die USA, Frankreich, Italien, Österreich und Deutschland und viele weitere ausgerechnet für die Staatsform des alten Rom entschieden. Die Republik nach dem lateinischen Res Publica, öffentliche Angelegenheit. Auch die zahlenmäßig größte Gesellschaft der Erde, die Bundesrepublik Bharat Indien, nennt sich nach der Staatsform der alten Römer. Ebenso ihr großer autoritärer Rivale, die Volksrepublik China, und die von ihr bedrohte Demokratische Republik Taiwan. Sogar das iranische Regime behauptet, eine islamische Republik zu sein. Auch behaupten die meisten Republiken und auch einige Monarchien von sich, Demokratien zu sein, nach dem griechischen Demos gleich Volk, also Volksherrschaft. Der lange sowjetisch besetzte Teil Deutschlands bezeichnete sich als Deutsche Demokratische Republik, DDR, und wurde mit der Wiedervereinigung Teil der Bundesrepublik Deutschland, BRD. Und wenn wir schon dabei sind, dann möchte ich daran erinnern, dass diese Podcast-Folge im Monat August erscheint, der in praktisch allen Mitgliedstaaten der NATO, einschließlich Griechenland und der Türkei, nach einem römischen Kaiser aus der Zeit der Geburt Jesu benannt ist. Und dieser Rabbiner Jehoshua, aramäisch Jeshua, griechisch Jesus, arabisch Isa, wurde wiederum wie viele andere Juden auch von den Römern unter Pontius Pilatus als vermeintlicher Aufrührer gekreuzigt. Die Anklage lautete, er habe sich zum König der Juden aufschwingen wollen, weswegen die lateinische Abkürzung INRI für Jesus Nazarenus Rex Judeorum oft am Kreuz dargestellt wird. Laut Johannes 19,20 war diese Anklage sogar in Lateinisch, Hebräisch und Griechisch angebracht worden. Lassen Sie uns also kurz in die Begriffe und Sprachen eintauchen, weil wir damit sehr vieles auch in unserer heutigen Zeit besser verstehen. Die griechische, vor allem athenische Demokratie war eine sogenannte direkte Demokratie, in der Volksversammlungen nur freier Männer, keine Frauen, keine Sklaven, keine Fremden, über alles abstimmen und entscheiden konnten. Spätestens mit der Verurteilung des großen griechischen Philosophen Sokrates im eintägigen kurzen Prozess einer aufgepeitschten Volksversammlung von 500 Männern galt diese Staatsform als gescheitert. Weit über 2000 Jahre lang bezeichnete sich kaum ein gebildeter Mensch noch als Demokrat. Die Römer entwickelten dagegen die Staatsform der gewaltenteiligen Republik, in der es verschiedene Ämter gab und die Angelegenheiten aller öffentlich beraten werden sollen. Zur Zeit der römischen Besatzung Israels bezeichnete sich das römische Imperium daher auch mit den Initialen SPQR für Senat und Volk von Rom. Die Römer fanden die Monarchie sogar noch schlimmer als die Demokratie. Und so legte auch Julius Caesar großen Wert darauf, dass ihn Senat und Volk nicht zum Rex, also König, sondern zum Diktator ausgewählt hätten. Sein Nachfolger Gaius Octavius war auch nicht sein Sohn, sondern ein Großneffe und wurde von ihm adoptiert. Nach der Ermordung Caesars wurde er als Gaius Julius Divi Filius Caesar, Gaius Julius Sohn des göttlichen Caesar ausgerufen und über die Jahre zum auch religiös verehrten Caesar Augustus. Ein Caesar, Kaiser, war also gerade kein üblicher Erbmonarch, sondern ein durch Senat und Volk auserwählter Herrscher. So wurden auch die späteren Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation durch die Kurfürsten gewählt und durch Päpste bestätigt. Inmitten von Italien finden wir heute sogar noch den Kleinstaat San Marino, die älteste durchgängig bestehende Republik der Welt. Schon um 300 nach Christus soll Marinus, ein christlicher Steinhauer, auf der Flucht vor der kaiserlich-römischen Christenverfolgung eine demokratische christliche Gemeinschaft gegründet haben. Diese Mini-Republik mit heute um die 33.000 Menschen überlebte unzählige Kaiser und Könige, Kriegsherren und Päpste und wählt bis heute einen Concilio Grande e Generale, einen großen und allgemeinen Rat, sowie zwei Capitani Regenti, regierende Kapitäne. Auch Napoleon Bonaparte ließ sich nicht zum König, sondern zum republikanischen Kaiser ausrufen, ebenso sein als Staatspräsident gestarteter Neffe Napoleon III. Nach dessen Niederlage gegen das Deutsche Kaiserreich wurde Frankreich dann zur parlamentarischen, demokratischen und später auch laizistischen Republik bis heute. Schon der französische Baron de Montesquieu hatte beschrieben, dass in einer Republik die Gewalten geteilt waren in die Regierung, Exekutive, die Gerichtsbarkeit, Judikative und die Gesetzgebung, Legislative. Der Begriff Parlament wurde dabei später vom obersten Gerichtshof Frankreichs, dem Parlement de Paris, abgeleitet. Dieses hatte dem letzten französischen König die Erhebung neuer Steuern verweigert und stattdessen die Einberufung der Generalstände verlangt. Das Ergebnis war die Französische Revolution. Deswegen sprechen wir heute von einer parlamentarischen und demokratischen Republik, wenn mindestens die Legislative, das Parlament vom Volk, frei gewählt wird. So zählen Griechenland und Israel, die USA, Indien, Deutschland, Österreich und die Schweiz zum Kreis der demokratischen Republiken, nicht aber das KP-Regime in China und das Revolutionsgarde-Regime im Iran. Sie nennen sich zwar Republiken, lassen aber keine wirklich freien Wahlen zu. Die vierte Macht im Staate entdeckte der irisch-britische Abgeordnete Edmund Burke, die Presse, die Medien, die Publikative. Er erkannte zu Recht, dass das Volk nur dann wirklich an den öffentlichen Angelegenheiten teilhaben und auch Abgeordnete wählen konnte, wenn es sich durch freie Medien informieren konnte. Die Publikative ist bis heute die Schwachstelle jeder demokratischen Republik. Wer mit viel Geld die Medien kontrolliert, kann auch die Parlamente, Regierungen und Gerichte angreifen. Deswegen warnte ich schon im Mai 2022 in der Jüdische Allgemeine zum Thema die Desinformierer deutlich, Zitat, wenn ein Mediensystem kaputt ist, stürzt die Demokratie ab. Zitat Ende. Und das wissen wir heutigen auch, weil genau das in der Weimarer Republik geschah. Schon der erste sozialdemokratische Reichspräsident Friedrich Ebert wurde von den Medien und teilweise auch der Justiz so brutal und auch antisemitisch angegriffen, dass nach seinem Tod kein demokratischer Staatspräsident mehr folgte. Und ohne den antisemitischen Medienmogul und DNVP-Politiker Alfred Hugenberg wäre Adolf Hitler niemals an die Macht gekommen. Doch wie konnte das geschehen? Im 19. Jahrhundert breitete sich nicht nur die Idee der demokratischen Republiken aus den USA und Frankreich aus, sondern auch die fossile Industrialisierung. Erst Großbritannien, dann Frankreich, die USA, dann Preußen, Japan und Russland stiegen zu Großmächten mit mächtigen Konzernen von Kohle und Stahl, später auch Erdöl und Erdgas auf. Und es gab neben den republikanischen Traditionen auch durchaus noch oströmische Traditionen des Kaisertums, wie die russischen Zaren, zudem die chinesischen und japanischen Kaiser, die sich nicht republikanisch durch das Volk und Senatoren, sondern alleine durch göttliche Mächte auserwählt sahen. In seinem großen Buch Im Kampf um die Freiheit, Preußens Juden im Vormärz und in der Revolution von 1848 beschrieb Julius Scheps, wie deutsche Juden tapfer auf Seiten der demokratischen Republikaner gegen die Gottesgnadentum-Monarchisten für eine Verfassung und ein Parlament gekämpft hatten. Ein herausragendes Beispiel dafür war der preußisch-hamburgische Jurist Gabriel Rieser, der 1848 als Abgeordneter ins Frankfurter Paulskirchenparlament einzog und später zum ersten jüdischen Richter Deutschlands ernannt wurde. Am 21. März 1849 hielt Rieser in der umgebauten Paulskirche seine berühmte zweistündige Kaiserrede, die das Hohe Haus in Begeisterung versetzte. Darin sprach sich Rieser für die Staatsform einer kleindeutschen konstitutionellen Monarchie, also ohne Österreich, aus und rief die Abgeordneten auf, dem preußischen König Friedrich Wilhelm IV. Von Preußen die sogar eine vererbliche Kaiserkrone anzubieten. 6 Tage später, am 27. März, nahm das Frankfurter Paulskirchenparlament mit einer knappen Mehrheit von 290 Stimmen diesen Vorschlag an und entsandte eine Delegation mit Rieser nach Berlin. Doch der autoritäre Preußenkönig lehnte die parlamentarische Krone als, Zitat, reif aus Dreck und Lettern ab und höhnte, dieses sei ein, Zitat, Hundehalsband, das ihn an die Revolution fesseln sollte. Er wollte, wie die früheren deutschen Kaiser, nicht durch das Volk, sondern durch die Kurfürsten gewählt werden. Auch wurde berichtet, er habe Rieser, der sich doch so für ihn eingesetzt hatte, im Charlottenburger Schloss zu Berlin vor seinen versammelten Höflingen antisemitisch verhöhnt. Zitat, nicht wahr, Herr Doktor, Sie sind ja auch überzeugt, dass ich die Verfassung nicht unbeschnitten annehmen konnte. Hatte sich der autoritäre und antisemitische Monarch angesichts der Demokratiebewegungen noch mit den Revolutionsfarben Schwarz-Rot-Gold in Berlin gezeigt, so setzte er nun Truppen gegen die Revolutionäre in Preußen, Sachsen, der Pfalz und in Baden ein. Während sich also immer größere Teile der entstehenden Zeitungen in Frankreich an den Ideen von Demokratie und Republik orientierten, schlugen sich Adel, Militärs und die fossile Industrie in Deutschland auf die Seite von Monarchie und Antisemitismus. So prägte der deutsche Historiker und Reichstagsabgeordnete Heinrich von Treitschke in der Zeitschrift Preußische Jahrbücher vom November 1879 den fatalen Verschwörungsmythos »Die Juden sind unser Unglück«. Dagegen wandte sich der französische Literat Émile Zola mit dem offenen Brief »J'accuse, ich klage an« von 1898 an den französischen Staatspräsidenten. Darin prangerte er die antisemitischen Kampagnen der militärischen, adligen und fossilen Eliten gegen den französisch-jüdischen Hauptmann Alfred Dreyfus an, der zu Unrecht beschuldigt und verurteilt worden war, ein Verräter im Dienst der Deutschen zu sein. Am 12. Juli 1906 wurde Dreyfus endlich freigesprochen und rehabilitiert, mit einem feierlichen Akt wieder in die Armee aufgenommen, zum Major befördert und zum Ritter der Ehrenlegion ernannt. Auch im Ersten Weltkrieg kämpfte er treu für die Französische Republik gegen das nun untergehende preußisch-deutsche Kaiserreich. Denn genau dorthin hatte der Militarismus, Größenwahn und auch Antisemitismus der alten autoritären und fossilen Eliten Deutschland geführt. In die Katastrophe des Ersten Weltkriegs. Und selbst noch während dieses Krieges sicherte sich der industrielle Hugenberg den Zugriff auf immer mehr deutsche Zeitungen und Verlage. Als dann das deutsche Kaiserreich am Boden lag, verbreiteten diese den Verschwörungsmythos des gescheiterten Militärchefs Paul von Hindenburg, wonach das Heer nicht im Felde verloren, sondern einen Dolchstoß durch Demokraten und Juden erhalten habe. In seiner bei der Universität Bremen frei abrufbaren und lesenswerten Doktorarbeit »Die Macht einer Verleumdungskampagne – Antidemokratische Agitationen der Presse und Justiz gegen die Weimarer Republik und ihren ersten Reichspräsidenten Friedrich Ebert vom Badebild bis zum Magdeburger Prozess« schildert Nils Albrecht den fast aussichtslosen Kampf der jungen Republik gegen die alten Seilschaften in Militär, Publikative und Judikative. So flohen diese feige vor der Verantwortung für die Niederlage und ließen die Demokraten am 9. November 1918 die Republik ausrufen und am 29. Juni 1919 den ohne Deutschland ausgehandelten Friedensvertrag von Versailles unterzeichnen und griffen die junge Republik dann wieder von rechts außen an. Auch Kommunisten und Spartakisten wollten sich mit der Staatsform einer parlamentarischen Republik nicht abfinden, sondern forderten die sofortige Revolution zu einer Räterepublik. Dazwischen standen zwei sozialdemokratische Parteien, kleinere liberale Parteien und das katholisch-christdemokratische Zentrum, die sich immerhin jeweils auf eigene Zeitungsmedien, Gewerkschaften und Teile der Kirchen stützen konnten. Nachdem sich Matrosen und Berliner Arbeiter zu einem gemeinsamen Aufstand verbunden hatten, rief Karl Liebknecht nach dem Vorbild der russischen Bolschewiki zum Sturz der SPD-Übergangsregierung mit Ebert und Scheidemann auf. Dazu besetzten die Spartakisten aber nicht etwa Berliner Regierungsgebäude, sondern die Redaktionen der SPD-Zeitung Vorwärts sowie weitere Medienhäuser wie das Wolfsche Telegrafenbüro und die bürgerlichen Verlagshäuser Mosse, Ullstein und Scherl. Sie griffen nach der Publikative. Nach kurzen und ergebnislosen Verhandlungen wandte sich Ebert an die Reichswehr und an rechtsextreme Freikorps, die mit schweren Geschützen, Folter und Mordlust gegen die Linken vorgingen. Am 13. Juni 1919 brachen die Einheiten der Spartakisten zusammen und zwei Tage später, am 15. Januar 1919, ermordeten Soldaten der Gardekavallerie-Schützendivision Karl Liebknecht und auch Rosa Luxemburg. Das Verhältnis zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten war seitdem zerrüttet, mit Auswirkungen bis heute. Nur 4 Tage später, am 19. Januar 1919, fanden die Wahlen zur Deutschen Nationalversammlung ohne die KPD statt. Die SPD siegte mit 37,9%, gefolgt vom Christdemokratischen Zentrum mit 19,7% und der linksliberalen DDP mit 18,5%. Mit nur 10,3% landete die rechtsdualistische DNVP von Hugenberg auf Platz 4. Der Sozialdemokrat Ebert wurde später mit deutlicher Mehrheit zum Reichspräsidenten gewählt. Und kaum jemand hätte sich damals vorstellen können, dass er der einzige demokratische Präsident der Republik sein würde. Das mediale Unglück ereignete sich am 15. Mai 1919 im Ostseebad Haffkrug. Ebert hatte mit einer Gruppe von 5 Leuten die Eröffnung eines Waisenhauses besucht und sich danach zu einem kurzen Bad in der Ostsee überreden lassen. Der anwesende Fotograf William Steffens fertigte ein Foto der Badegruppe mit freien Oberkörpern und es ist überliefert, dass Ebert ihn noch gutmütig bat, es nur ja nicht zu veröffentlichen. Doch Steffens gab das Bild an die großagrarische und rechtsnationale Deutsche Tageszeitung weiter, die es am 9. August 1919 höhnisch auf die Titelseite druckte. Das war schon geschmacklos, doch am 21. August 1919, genau am Tag der Vereidigung Ebers als Reichspräsident, brachte die eigentlich liberale Berliner Illustrierte Zeitung einen Vorabdruck mit einem vergrößerten Ausschnitt des Badebildes, nur mit Ebert, dem Reichswehrminister Gustav Noske und dem halb im Wasser verborgenen Josef Riege auf der Titelseite. Die Ausgabe verkaufte sich gut und bis 1932 konnte die BIZ ihre Auflage auf über 2 Millionen Exemplare steigern. Doch der Schaden für die Republik und insbesondere die Sozialdemokratie war massiv. Bis dahin hatten die Deutschen ihre Staatsoberhäupter nur in Uniformen, Anzügen und gestellten Posen zu sehen bekommen. Entsprechend brachte die Deutsche Tageszeitung nun sogar eine Postkarte heraus, die unter der Bezeichnung Einst und Jetzt das Ebert-Noske-Badebild zwischen 2 Porträts des abgedankten Kaisers in Gardeuniform zeigte. Die Demokraten versuchten ihre Ehre vor Gericht zu verteidigen, doch trafen dort auf viele monarchistische und rechtsnationale Richter. Schnell entdeckten die rechtsdualistischen Medien, dass sie eigentlich nur gewinnen konnten. Wenn sie vor Gericht verloren und meist geringe Strafen bekamen, beklagten sie, es sei doch allgemeine Freiheit versprochen worden, nun aber würden sie verfolgt. Erzielten sie aber juristische Erfolge oder auch nur Teilerfolge, so knüpften sie daran für neue, noch brutalere Kampagnen an. Und dank fossiler Industrieller wie Hugenberg verfügten sie über enorme Mittel, um immer neue Medien zu gründen und neue Kampagnen zu fahren. Bald wurde in rechten Zeitungen, Zeitschriften und Büchern das betrieben, was wir heute Bodyshaming nennen würden. Noske wurde als dummer Affe, Ebert als fettes Schwein und Eber abgebildet. Es wurde behauptet, der Präsident habe sich im Krieg bereichert, sei trunksüchtig und ständig im Bordell anzutreffen. Nichts davon stimmte, doch es beschädigte das Ansehen des Präsidenten und der jungen Republik. Besonders weit trieben es die entstehenden Nationalsozialisten um Adolf Hitler. Dieser hatte auf Betreiben seines Freundes Dietrich Eckart am 18. Dezember 1920 den Völkischen Beobachter durch die NSDAP kaufen und zu einem antisemitischen Kampfblatt schmieden lassen. Als der Reichspräsident im Juni 1922 Bayern besuchte, druckte diese Zeitung sogar einen Sonderdruck für 3 Mark, der kaum anders als ein Mordaufruf zu verstehen war und den Titel trug »Genosse Ebert im Jenseits«. In einem niederträchtigen Gedicht wurde nicht nur auf das Badebild angespielt, sondern auch eine Begegnung mit dem jüdischen Sozialdemokraten Oskar Kohn imaginiert, der ebenfalls als bereits tot geschildert wurde. Weil das Gedicht wirklich widerlich ist, zitiere ich nur beispielhaft für den offenen Antisemitismus der Nazis diesen Abschnitt. Zitat: Kaum geht er, Ebert, ein paar Schritte weit, steht Kohn vor ihm, o Seligkeit. Genosse, hier sehen wir uns wieder, bei dir lasse ich mich gerne nieder. Der aber wendet rasch den Fuß, Herr Ebert bitte, karge Schmus, Sie san a Goi, a Christenlümmel, wir haben doch unseren eigenen Himmel, beim Vater Abraham, a Wunder. Uns interessiert nix mehr der Plunder, was Sie auf Erden für uns taten, wir haben's bezahlt. Nun gehen Sie baden, mit Ihrem Tunef, schwarz-rot-gold. Herr Ebert hat sich schnell verrollt. Hier wird also nicht nur auf das Badebild mit Nun gehe sie baden und die Figur des Präsidenten angespielt, sondern auch die Farben der Republik geschmäht und zudem antisemitisch geraunt, Ebert habe sich von Juden gegen Deutschland bezahlen lassen. Die Tötungsfantasien der NSDAP müssen dabei auch vor dem Hintergrund gesehen werden, dass bereits mehrere Mordanschläge und auch Morde gegen Sozial- und Christdemokraten sowie Liberale erfolgt waren. So war erst wenige Tage vor Eberts Besuch in München ein Mordanschlag mit Gift auf den SPD-Republik-Mitgründer Philipp Scheidemann, inzwischen Oberbürgermeister von Kassel, verübt worden. Und wenige Tage danach, am 24. Juni 1922, wurde der deutsch-jüdische Außenminister Walter Rathenau von der liberalen DDP in Berlin ermordet. Zuvor war der württembergische Reichsfinanzminister des katholischen Zentrums Matthias Erzberger in Baden erschossen worden, nachdem er bereits einen Mordanschlag in einem Gerichtssaal überlebt hatte. Bereits 1919 war der jüdische USDP-Sozialdemokrat und kurzzeitige bayerische Ministerpräsident Kurt Eisner ermordet worden. Für alle diese Taten und viele weiteren waren Rechtsterroristen verantwortlich, die vor Gericht auf Nachsicht und Milde hoffen durften. Und so kam es auch, nachdem Hitlers erster Putschversuch in München am 9. November 1923 gescheitert war. Obwohl auch bayerische Polizisten getötet worden waren und Hitler noch österreichischer Staatsbürger war, erhielt er vom Münchner Gericht nur eine kurze und privilegierte Festungshaft, während der er sein Machwerk Mein Kampf schreiben konnte. Die Nazis kombinierten gezielt mediale und körperliche Gewalt, um ihre demokratischen Gegner auszuschalten. Während des München-Besuches von Ebert 1922 ließ sich daher auch ein rechtsextremer Student verhaften, der dem Reichspräsidenten spöttisch mit einer roten Badehose gewunken hatte. Der NSDAP-Spendensammler Emil Ganzer erreichte zudem eine Anzeige, indem er den Präsidenten als Landesverräter beschimpfte. Eckhardt walzte dies dann wiederum in den NS-Medien aus. Und Ebert versuchte zunehmend verzweifelt, seine Ehre vor Gericht zu verteidigen. Am 23. Dezember 1924 erlitt der Reichspräsident dann vor dem Magdeburger Schöffengericht eine katastrophale Niederlage. Der angeklagte Rechtsextremist Erwin Rotthardt bekam wegen Beleidigung des Präsidenten nur eine Gefängnisstrafe von 3 Monaten. Und das rechtsdrehende Gericht ließ die Beschimpfung Eberts als Landesverräter als Meinungsäußerung zu. Es war ein Desaster. Die rechtsextremen Medien überschlugen sich vor Begeisterung, Hass und Hetze. Und im zum Hugenberg-Medienkonzern gehörenden Berliner Lokalanzeiger stand triumphierend, jetzt ist der Dolchstoß gerichtsnotorisch geworden. Um sich weiter juristisch, politisch, medial zu wehren, verschob der bereits schwer kranke Reichspräsident dringende Operationstermine. Der große Sozialdemokrat starb am 28. Februar 1925 in Berlin. Die Weimarer Republik war vor allem durch rechte Medien und Terrorgruppen mit Hilfe einer rechtsdrehenden Justiz sturmreif geschossen worden. Auf Ebert folgte im Amt der Rechtsmonarchist Paul von Hindenburg und auf diesen dann Adolf Hitler, der das Amt des Kanzlers und Präsidenten zum Führer vereinigte. Bei den Reichstagswahlen 1928 erreichte die offen gewalttätige und antisemitische NSDAP nur 2,6%. Und es schien so, als könnte sich die Republik vielleicht doch noch stabilisieren. Doch dann verbündete sich der DNVP-Vorsitzende und Medienmogul Hugenberg mit Hitler und gewährte ihm Zugang zu seinen Zeitungen, Radio und Kinos. 1929 eskalierte die Weltwirtschaftskrise und ab 1930 wurde das Parlament durch Präsidialkabinette und Notstandsverordnungen faktisch entmachtet. Nur 3 Jahre später war der inzwischen eingebürgerte Hitler an der Macht und führte Deutschland in den Zweiten Weltkrieg und die Massenmorde der Shoah an Juden, Roma und Sinti und Osteuropäern als Slawen. Wer die 12-jährige Gewalt- und Mordherrschaft der Nationalsozialisten nachträglich als Unfall oder Vogelschiss verharmlosen möchte, verleugnet gezielt auch die Ablehnung der Parlamentarischen Republik im 19. Jahrhundert, den eskalierenden Antisemitismus, die Verflechtungen von fossilen Industriellen mit rechtsextremen Medien und Parteien und das Versagen von Teilen der Justiz bis tief ins 20. Jahrhundert. Sogar noch nach dem Krieg, 1947, erhielten die Mörder von Erzberger vor einem deutschen Gericht einen Freispruch. Vor diesem Hintergrund wurde das deutsche Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland zur besten Verfassung, die unser Land jemals hatte. Die Menschenwürde wurde in Artikel 1 Grundgesetz gleich nach der Präambel im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen festgeschrieben, die Freiheit von Medien und Wissenschaften in Artikel 5 verankert, ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk nach dem Vorbild der britischen BBC etabliert und die Unabhängigkeit der gewählten Mitglieder des Bundestages, der MdB, auch gegenüber ihren Parteien, in Artikel 38 Grundgesetz betont. Die rechtsextreme SRP wurde 1952 nach Erfolgen bei Landtagswahlen in Niedersachsen und Bremen durch das Bundesverfassungsgericht verboten. So wehrhaft war unsere Republik damals. Doch seit dem ersten Koalitionsvertrag und Koalitionsausschuss von 1961, direkt nach dem Bau der Berliner Mauer, wurde der Bundestag als Parlament wieder zunehmend geschwächt. Heute wird die Gesetzgebung vor allem durch die Parteivorsitzenden und Bundesministerien, die Exekutive, ausgeübt. Konzernmedien haben wieder gewaltige Macht angesammelt und setzen diese auch politisch ein. Die gewählten Abgeordneten des Deutschen Bundestages erfahren durch Pressekonferenzen, worüber sie wie abzustimmen haben. Da sie sich dies aber bislang passiv gefallen lassen, hat die Judikative bisher ein Eingreifen vermieden. Mit dem Aufkommen des Internets und insbesondere der Smartphones ab 2007 sind die Mediensysteme weltweit ins Rutschen gekommen. US-amerikanische und chinesische, manchmal auch europäische Konzernmedien setzen auf Algorithmen und Inhalte, die wie das historische Badebild Aufmerksamkeit und Empörung erregen. Oft mit Finanzhilfen aus der fossilen Wirtschaft breiten sich wieder weltweit rechtsdualistische Medienblasen und Parteien aus. Hass und Hetze gegen jüdische, weibliche, zugewanderte und demokratische Personen sind wieder alltäglich geworden. So protestierte ich auch auf diesem Podcast, als die damalige grüne Spitzenkandidatin Annalena Baerbock in einer Kampagne der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, INSM, zur Bundestagswahl 2022 als weiblicher Moses verhöhnt wurde, die angeblich eine grüne Staatsreligion einführen wollte. Dass in der Welt am Sonntag des Berliner Axel Springer Konzerns im Dezember 2024 ein Wahlaufruf für die AfD durch den US-amerikanischen Milliardär und Medienmogul Elon Musk erschien, hat viele verstört. Inzwischen haben mehrere, vor allem rechtsdrehende Akteure, Medien gekauft oder auch gegründet, um ihre Sicht der News und das Volk zu bringen. In Folge 66 von Verschwörungsfragen sprach ich mit dem OLG-Präsidenten Jörg Müller über die Bedeutung des Rechtsstaates und der Publikative. Und in Folge 67 mit Josephine Ballon von HateAid, die gemeinsam mit ihrer Mitgeschäftsführerin von der US-Regierung Trump und von deutschen Rechten angegangen werden. Ich habe Bundesministerin Karin Brien dringend gebeten, die Förderung von HateAid aufrechtzuerhalten, da der deutschland- und europaweite Kampf gegen Hass und Hetze für unsere Republik wichtiger ist denn je. Opferberatungsstellen wie OFEC und Weißer Ring halte ich auch heute für unglaublich wichtig. Auch ich selbst und meine Familie sind immer wieder im Fadenkreuz von Angreifern. Und ich werde immer wieder beschimpft, verleumdet und bisweilen auch verklagt. Doch ich sehe das als eine Auszeichnung dafür, dass meine Arbeit weit über Baden-Württemberg hinaus wahrgenommen wird und wirkt. Und ich glaube auch nicht, dass sich Geschichte wiederholt, sondern dass es sich reimt. Und das ist sogar eine gute Nachricht, weil wir damit aus der Vergangenheit lernen können. So finde ich es eigentlich nicht überraschend, dass Feinde der Demokratischen Republik wieder vor allem die Medienpublikative als Schwachstelle anzugreifen und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die Wissenschaften sowie die demokratischen Parteien zu zerspalten versuchen. Es liegt doch aber an uns, ob sie damit wie beim Badebild gegen die Weimarer Republik erfolgreich sind oder wie bei der Dreyfus-Affäre in der Französischen Republik scheitern. So habe ich mich inzwischen aus den algorithmischen Konzernmedien wie Facebook, Instagram und X zurückgezogen und freue mich über eine deutlich höhere Lebensqualität ohne Empörungssucht. Reichweite erziele ich durch meinen Wissenschaftsblog, aber auch durch Podcasts wie diesen, den Sie gerade hören, und durch einen privaten Account auf Mastodon. Im konzernfreien Internet, dem Fediversum, kann ich all meine Inhalte für Sie frei zugänglich machen, ohne dass Sie dafür mit Geld, Daten oder Ihre Aufmerksamkeit für Werbeclips bezahlen müssten. Sie können sich echt republikanisch so viel Information holen, wie Sie wollen, und auch Rückmeldungen geben und Fragen stellen. Ich stelle fest, dass unsere demokratische und dialogische Kultur wieder besser wird, wenn sich immer mehr Menschen aus den Dauerschleifen von Empörung, Vergleichen und Werbung lösen und wieder bewusst lesen, hören, sich respektvoll austauschen. Und das Beispiel Ungarn hat doch auch gezeigt, dass sogar eine autoritäre Herrschaft, die sich auf Konzern- und Staatsmedien gestützt hat, durch direkte Reden und freie Internetmedien besiegt werden kann. Mehr Sorge macht mir die Eskalation des fossil finanzierten Terrorismus und Antisemitismus. Sowie die globale Erhitzung, die auch im Nahen Osten immer schneller zur Wasserkrise wird. Deswegen plädierte ich im Landtag von Baden-Württemberg für erneuerbare Friedensenergien und generell für eine stärkere Beachtung von Wissenschaft. Dass wir Menschen uns durch fossile Medien und Softwarekonzerne abzocken lassen und dann auch noch manipulieren lassen, ist doch kein Naturgesetz, sondern unsere freie Wahl. Ich denke, dass die heutige Bundesrepublik Deutschland eine gemeinsame und gute Zukunft in demokratischer Vielfalt erleben kann, wenn wir unser Grundgesetz und unsere Gewaltenteilung wiederentdecken, zunehmend ins konzernfreie Internet wechseln und den Fossilismus samt Antisemitismus überwinden. Und ich freue mich, dass auch heutige Politikerinnen und Politiker aller Parteien an diesen Themen interessiert sind und dass dpa gerade meldete, dass sich Ministerpräsident Cem Özdemir einem Fotowunsch in Badehose verweigert hat. Niemand kann uns verbieten, aus der Geschichte zu lernen, die Tricks der Hasser und Hetzer zu durchschauen. Und niemand kann alles, aber alle können etwas verändern. Auch Sie, auch ich, auch wir. Vielen Dank für Ihr Interesse.
Haben Sie Fragen, Anregungen oder Ideen für weitere Themen? Dann schreiben Sie uns gerne. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.